NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
25. Oktober 1825. Der Geburtstag des österreichischen Komponisten Johann Strauss.
Seine Popularität ist geradezu unermesslich. In allen Weltteilen erklingen Strauss'sche Melodien und in unserem Weltteile fast aus jedem Hause.
Diese Musik ist so wunderbar und so großartig.
Er ist der Einzige, den ich beneide. Er trieft von Musik, ihm fällt immer etwas ein.
Er spiegelt Gefühle in seiner Musik in einer Finesse, die wenige andere Komponisten sonst so schaffen.
Lobeshymnen satt. Ein Mann der Superlative. Ein Popstar der Musik. Johann Strauss Junior.
Das ist eine unglaublich feine Musik. Und ich finde immer, weniger ist mehr, wenn es fein und elegant wird. Man drückt viele Dinge nicht aus, sagt aber sehr viel. Und das ist in dieser Musik ganz besonders stark, dass sie mit dem Wenigen, mit einem Begleitrhythmus, nur die Melodie, aber dass da so viel Leben drinnen, so viel Herzblut und Schmerz und Liebe und Hoffnung.
Sagt Geiger Daniel Froschauer von den Wiener Philharmonikern.
Er ist ein Kind seiner Zeit, also er ist geboren zu Lebzeiten von Franz Schubert, ist gestorben 1899, also wo die Musik schon ganz anders war, da war schon ein Richard Strauss und ein Gustav Mahler. Trotzdem ist er seiner Form treu geblieben.
Strauss Johann, auch Jean genannt oder Chani, hat die Tanzmusik in die Konzertsäle gebracht und wurde so zum ersten Schlagerkomponisten der Musikgeschichte. Aber das ist nur ein Etikett fürs Schaufenster. Strauss war viel mehr. Stilprägend nicht nur im 19. Jahrhundert, war er ein Instinktmusiker, zugleich erfolgreicher Unternehmer, musikalischer Repräsentant Österreichs und Inbegriff einer wienerischen Kultur. Geboren wird Johann Strauss im 7. Wiener Bezirk, Lerchenfelder Straße Nummer 15. Das Haus steht heute nicht mehr. Dort kommt er am 25. Oktober 1825 zur Welt, heute vor 195 Jahren.
Sein Vater war Komponist, er hat sicher kein sehr einfaches Leben gehabt.
Auch der Vater heißt Johann. Bekannt wird er später vor allem durch seinen Radetzky-Marsch. Vater Johann spielt Geige und führt ein kleines Orchester. Johann Junior erinnert sich.
Die Proben zu seinen Konzerten wurden in der Wohnung abgehalten. Wir Buben passten genau auf jede Note auf. Wir lebten uns in seinen Schick ein und zu vier Händen spielten wir danach, was wir erlauscht hatten. Flott, in seinem Geiste. Er war unser Ideal.
Ein Ideal mit Einschränkungen.
Dadurch, dass der Vater so früh von der Familie sich quasi verabschiedet hat und mit einer anderen Frau zusammen war, hat der Johann Strauss sehr früh in seinem Leben anfangen müssen zu arbeiten, zu komponieren. Und ich glaube, die ersten Kompositionen und auch ersten Auftritte von ihm waren ja schon mit 14, 15 Jahren. Und er hat dann die Familie halten müssen.
Ich lernte auf eigene Faust Violine. Um meinen Lehrer aber bezahlen zu können, gab ich Klavierstunden.
Er hat dann noch zwei Brüder gehabt, den Eduard und natürlich den Josef, der sehr früh gestorben ist.
Auch diese werden, anfangs gegen den Willen des Vaters, Musiker und so Mitglieder der Strauss-Dynastie. Eine Erfolgsgeschichte von früh an. Johann Strauss' Vater und Josef Lanner gelten bis dahin als die besten Tanzmusiker Wiens.
Die Familie Strauss, die haben so viele Bälle gespielt, die haben einfach eine ganze Sparte bedient, wo es sehr schwer war.
Der erste große öffentliche Auftritt von Johann Strauss Junior im Casino Dommeier in Hietzing läutet 1844 einen Generationswechsel ein.
Gute Nacht, Lanner. Guten Abend, Strauss' Vater. Guten Morgen, Strauss' Sohn.
Nach dem Tod des Vaters, 1849, erobert Johann Strauss mit der bestens einstudierten väterlichen Kapelle Tanzsäle und Konzerthäuser. Geiger Daniel Froschauer:
Die Johann-Strauss-Kapelle hat in Wien sehr viel Positives bewirkt, weil sie hat zum Beispiel von Richard Wagner immer wieder Stücke gespielt und sie dem Publikum vorgestellt. Weil die Johann-Strauss-Konzerte waren damals sehr beliebt bei dem Wiener Publikum. Die Strauss-Kapelle war sehr, sehr erfolgreich damals und die Wiener Philharmoniker waren vielleicht damals noch nicht so erfolgreich, wie sie heute war. Vielleicht waren die Wiener Philharmoniker sogar ein bisschen neidisch auf den Johann Strauss mit seinem Erfolg.
Das Unternehmen Strauss floriert. Man spielt nicht mehr nur in Wiener Kaffeehäusern oder Theatersälen.
Sie sind damals auch sehr viel gereist. Er war öfters in St. Petersburg, er war sogar in Amerika.
In Boston dirigiert Strauss mit 100 Subdirigenten ein 1000-Mann-Orchester.
Die 100.000-köpfige Zuhörerschaft brüllte Beifall und ich atmete auf, als ich mich wieder in freier Luft befand. Am nächsten Tag musste ich vor einer Armee Impresarios die Flucht ergreifen.
Geschäftsmann und Publikumsliebling. Doch wer ist der Mensch Johann Strauss hinter diesem Erfolg?
Er war 1848, darf man auch nicht vergessen, ein Revolutionär. Der Kaiser hat ihn nie geadelt, das hat der Kaiser damals nicht vergessen. Er hat Riesenangst gehabt beim Zugfahren. Er hat sich da immer auf den Boden gelegt, wenn die durch einen Tunnel gefahren sind. Also er hat es nicht leicht gehabt mit sich selber. Und trotzdem hat er Musik geschrieben, die kann die Seele des Menschen so herrlich ansprechen.
Er hatte sich für seine Arbeit ein eigenes, nur gedämpfte Töne von sich gebendes Klavier konstruieren lassen, weil er fürchtete, es könnten feinhörige Schlauköpfe ihm zur Unzeit die schönsten Walzer ablauschen.
Was aber ist das Besondere, das Unverkennbare an dieser Musik? Der Dirigent Franz Welser-Möst:
Das Wienerische und diese Weichheit in der Sprache, also das hat keine Kanten und Ecken, das drückt sich natürlich auch in der Musik aus. Wenn die Grammatik stimmt, heißt das noch lange nicht, dass es ausdrucksvoll ist. Wenn Sie das einfach wirklich nur genau spielen, ist der Charme der Musik weg. Was fehlt, ist die geniale Wiener Schlampigkeit. Mein Zugang zu der Musik ist sicherlich noch ein etwas österreichischer, was heißt, dass ich natürlich auch die Melancholie in der Musik wahnsinnig wichtig finde. Das ist weniger unter Anführungszeichen aufregend, aber es trifft halt auch einen wesentlichen Kern von der Musik.
Trotz der Erfolge als Walzerkomponist komponiert Strauss auch für die Bühne. Das Erfolgsgenre heißt Operette. Daniel Froschauer von den Wiener Philharmonikern:
Der Strauss war kein begnadeter Bühnenmensch oder nicht wie der Puccini oder auch Mozart oder Wagner. Da hat er Hilfe gehabt. Aber seine Musik natürlich, die Einfälle sind so unvergleichlich.
...1874 wird erstmals Die Fledermaus aufgeführt. Ein Erfolgsbeschleuniger, denn das Stück wird bald auch in Australien und Indien gespielt. Strauss bleibt bis ins Alter hin erfolgreich.
...1899 hat er Fledermaus den letzten Akt dirigiert. Da hat er sich so verkühlt, dass er dann Lungenentzündung bekommen ist. Und da ist er gestorben.
Johann Strauss stirbt am 3. Juni 1899 mit 73 Jahren in Wien. Tausende nehmen Abschied. Er hinterlässt neben einem stattlichen Vermögen 16 Operetten, darunter Die Nacht in Venedig und Der Zigeunerbaron. Hinzu kommen rund 480 Einzelwerke, Polkas, Galopps und vor allem Walzer.
Wenn man seine großen Walzer sieht, schon einmal die Einleitungen, das sind ja wirklich symphonische Meisterstücke, die Einleitungen. Und dann in den Walzer folgen die 4 Walzer, manchmal 5. Das ist einfach unglaublich, was er da harmonisch schafft, in dieser strengen Form eigentlich, aber auch melodisch schafft und den Unterschied zwischen den Walzern, wie er damit mit 3 Noten oft eine ganze Palette von Charakteren erzielt, die seine Musik so ganz besonders macht.
Am berühmtesten neben der Pizzicato-Polka, dem Kaiserwalzer, Künstlerleben und Wiener Blut ist der Walzer An der schönen blauen Donau.
Wenn dieses Tremolo anfängt in den Geigen, da wissen alle, es kommt der Donau. Das heißt, wenn man auf der Bühne sieht, kann man die Liebe, die da vom Publikum rüber strömt, die kann man direkt sehen.
Entstanden ist das Stück 1866, wenige Monate nach einer berühmten Schlacht der österreichischen Armee.
Das Stück hat sehr schwierig angefangen, weil ich glaube, das ist nach Königsgrätz komponiert worden. Da war die Stimmung nicht sehr gut in Österreich. Und zuerst, das hat der Männergesangverein, hat das eigentlich, da war ein Text dabei. Und das hat eigentlich am Anfang auch noch keinen Erfolg gehabt. Sie haben dann den Text weggelassen und symphonisch gespielt. Und dann ist es ein Erfolgsstück geworden. Es ist ein wunderschöner Walzer und von der Form her fast perfekt. Man kann ihn vergleichen vielleicht mit der Figaro-Ouvertüre oder der Zauberflöten-Ouvertüre, wo einfach, und so ist der Donauwalzer eben auch ein perfektes Stück.
Jedes Jahr ist dieses Werk fester Bestandteil und einer der Höhepunkte beim Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker, das zugleich bis heute unverrückbar mit dem Namen Johann Strauss verbunden ist. Daniel Froschauer.
Das ist das größte Konzert in der klassischen Musik. Wir können sagen, dass da 100 Länder dabei sind. Schätzungsweise sehen das 50 Millionen Menschen. Da haben wir eine Breitenwirkung, wo wir wirklich die ganze Welt in einen großen Konzertsaal verwandeln können.
Franz Welser-Möst hat das Neujahrskonzert bereits mehrfach dirigiert. Er weiß, wieso das scheinbar Leichte oft so ungeheuer schwer ist.
Das ist nicht so, ja, die spielen das eh von selber. Das ist überhaupt nicht so, sondern das ist wirklich schwierige Musik. Jeder Schauspieler wird Ihnen sagen, dass Komödie wesentlich mehr Disziplin und Genauigkeit braucht. Und das ist in der Musik nicht anders. Diese musikalischen Pointen müssen ganz punktgenau gesetzt werden, sonst funktioniert es nicht, sonst ist es eine Schlamperei.
Der Donauwalzer steht exemplarisch für das Schaffen von Johann Strauss. Mit dieser Musik hat er nicht nur zu Lebzeiten den Nerv des Publikums getroffen, bis heute hat dieses Stück nichts von seiner versteckten Botschaft verloren.
Trotzdem, die Kriege sind verloren worden, hat der Strauss eine Musik geschrieben, die melancholisch war, zwar vordergründig vielleicht glücklich klingt, aber wenn man ein bisschen dahinter schaut, schon sehr melancholisch, die immer nach hinten blickt, nie nach voraus, die immer sagt, naja, früher war alles so schön, die nicht wirklich sagt, na, es wird einmal schön.
Im Zeitzeichen erinnerte Christoph Fratz an Johann Strauss, der am 25. Oktober 1825 geboren wurde. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info.